Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prager. Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Keverlová zu den aktuellen Nachrichten. Der tschechische Präsident Václav Havel hat heute auf der Prager Burg den Chef der Militärakademie NATO Defense College Jean-Paul Raffen empfangen. Dem Präsidentensprecher zufolge betrachtet Raffen den NATO-Gipfel im November in Prag für entscheidend, weil die Allianz sich heute von reinen Verteidigungsaspekten auf Sicherheitsaspekte der internationalen Situation umorientiert. Die Allianz müsse flexibel sein und neue Gefahren warnen, sagte Raffen in einem Gespräch mit Havel. Das Verhalten des tschechischen Premiers Miloš Zeman und des Parlamentschefs Václav Klaus in der Frage der sogenannten Beneš-Dekrete ist dem Abgeordneten der Koalition Vladimír Mlynář zufolge unverantwortlich. In einem Gespräch für die heutige Ausgabe der österreichischen Tageszeitung Der Standard bezeichnet der Koalitionsabgeordnete zudem die Verschlechterung der Beziehungen mit Österreich als den größten Fehler der derzeitigen Regierung in den letzten 4 Jahren. Das Bezirksgericht in Rychnov nad Kněžnou hat heute über die Rückgabe des Renaissance-Schlosses in Opočno an die Nachkommen der Adelsfamilie Colloredo-Mansfeld beschlossen. Christina Colloredo-Mansfeld fordert die Rückgabe des Schlosses und der umliegenden Gebäude bereits seit 7 Jahren. Das Schloss wird derzeit vom Denkmalinstitut in Pardubice verwaltet. Der Gerichtsbeschluss ist noch nicht rechtskräftig. Das Denkmalinstitut wird wahrscheinlich eine Berufung einlegen. Die Prager Ausländerpolizei hat am Dienstag 11 Ausländer, die in der Hauptstadt Schwarzarbeit geleistet haben, aus der Tschechischen Republik ausgewiesen. Die Polizei hat die Personen vor dem Prager Hotel Diplomat verhaftet, teilte der Nachrichtenagentur CTK eine Sprecherin der Ausländerpolizei mit. Der Polizeisprecherin zufolge handelte es sich um 7 Menschen aus der Ukraine und 4 Menschen aus Weißrussland, die ohne Arbeitserlaubnis Gartenarbeit ausgeführt haben. Wegen eines Fehlers innerhalb der Anlage musste am Dienstagabend der Turbogenerator des ersten Reaktorblocks im südböhmischen Atomkraftwerk Temelin abgeschaltet werden. Der Fehler trat während des Probelaufs auf, der seit Montagvormittag im ersten Block vollzogen wird. Das Bedienungspersonal hat daraufhin heute Morgen die Reaktionsleistung auf 3% heruntergefahren, um die undichte Stelle innerhalb der Anlage beheben zu können, sagte AKW-Sprecher Milan Nebesář gegenüber der Nachrichtenagentur CTK. Eine heftige Explosion hat heute gegen 4 Uhr in der Früh ein Familienhaus in der mährischen Ortschaft Hovězí bei Vsetín völlig demoliert und dem Erdboden gleichgemacht. Der Hausbesitzer erlitt schwere Verletzungen. Die Unfallursache war wahrscheinlich entweichendes Erdgas. Laut Polizei wurden die Ermittlungen noch nicht beendet. Die nach der Explosion umherfliegenden Gebäudeteile haben über 10 weitere Gebäude in der Umgebung beschädigt. Weitere Personen aber wurden nicht verletzt. Soweit die Nachrichten durch das Tagesecho für Zinnen Jitka Mladková.
Tagesecho.
Die tschechischen Parlamentswahlen 2002 stehen buchstäblich vor der Tür. Dazu in unserer Miniserie diesmal das Thema Ökologie. Der tschechische Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík hat mitten im Wahlkampf Zeit für eine Stippvisite in Berlin gefunden. Auch dazu ein Beitrag. Außerdem haben wir für Sie neue Informationen zum Thema Prager Theaterfestival Deutsche Sprache parat. No news, good news pflegen die Engländer zu sagen. Dieser Slogan trifft keineswegs auf die Schlussphase vor den Wahlen zum tschechischen Abgeordnetenhaus am kommenden Freitag und Samstag zu. An Nachrichten gibt es nämlich mehr als genug, darunter auch an guten. Das tschechische Statistische Amt veröffentlichte dieser Tage Angaben über die jüngste Entwicklung im Lande, die zur positiven Bewertung der regierenden Sozialdemokraten seitens der Bevölkerung maßgeblich beitragen kann. So ist zum Beispiel die Inflationsrate die niedrigste seit 1999. Dementsprechend entwickelte sich auch das Preisniveau. Eine besonders gute Entwicklung wurde im Bereich der Lebensmittel, der alkoholfreien Getränke und der Telekommunikationsdienstleistungen verzeichnet. Im Vergleich zu Mai 2001 sind hier die Preise um nur 2,5% gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat sind jedoch die Preise bei den Kosten Fleisch, Eier, Milch, Fisch und anderen gesunken. Zurückzuführen ist diese Entwicklung unter anderem auf die anhaltend zunehmende Stärkung der tschechischen Krone gegenüber dem Euro, aber vor allem gegenüber dem Dollar. Die starke Krone und die stagnierenden Ölpreise am Weltmarkt drücken in der Folge auch die einheimischen Benzinpreise nach unten, worüber sich die Verkehrsteilnehmer freuen können. Und nicht nur sie, denn weniger bezahlen auch diejenigen, die sich im Mai einen Urlaub in einem Reisebüro buchten. Dieser Trend ist auch für die nächste Zeit angesagt. Im Juli soll die Inflationsrate die 1,5%-Marke erreichen. Doch damit soll sie nach Meinung der Fachexperten den Tiefpunkt ihrer Talfahrt erreichen. Am Jahresende sei schon wieder mit 2,5% und damit auch mit neuen Preissteigerungen zu rechnen. Naja, neue Wahlen stehen ja erst wieder in 4 Jahren auf dem Plan.
Wahlen 2002.
In unserer Wahlserie bringen wir heute einen Rückblick auf die vergangene Legislaturperiode im Umweltbereich. Martina Schneiberger sprach darüber mit Umweltminister Miloš Kušvart und der Pressesprecherin der ökologischen Bewegung Duha, Karolina Šulová.
Die vergangene Wahlperiode wird dadurch charakterisiert, dass mehrere Gesetze verabschiedet wurden, die für den EU-Beitritt Tschechiens notwendig sind. Minister Kušvart hob hervor, die größten Erfolge der vergangenen 4 Jahre stellen offensichtlich die zahlreich verabschiedeten Gesetze dar, dank der die Entscheidungen im Umweltbereich den Bürgern, den Gemeinden und deren Bürgermeistern näher gebracht wurden, sagte der Minister. Als sehr positiv bezeichnete Kušvart die Erhöhung der Einnahmen innerhalb des staatlichen Umweltfonds, der den Gemeinden zum Beispiel die Errichtung von Kläranlagen ermöglicht. Für einen großen Erfolg hält der Minister den Abschluss des Kapitels Umwelt bei den Beitrittsgesprächen mit der EU. Die Ökologen stimmen mit dem Minister überein. Wir zitieren, ja, es wurden viele den EU-Normen entsprechende Gesetze verabschiedet, aber dies führte leider dazu, dass viele Abgeordnete bereit waren, die Hand für die Minimalvarianten der EU-Normen, aber ansonsten für nichts mehr zu heben, erklärte Karolina Šulová von der Bewegung Duha. So gelang es zum Beispiel den Bürgerdemokraten oder es gemeinsam mit den Sozialdemokraten ČSSD, einen Gesetzentwurf abzulehnen, der eine Rückkehr der Pfandflaschen in die tschechischen Geschäfte ermöglicht hätte. An einigen vom Umweltministerium relativ gut vorbereiteten Gesetzen haben die Abgeordneten Šulová zufolge sogar so herumgebastelt, dass sie fast zu Karikaturen wurden. Als Beispiel dafür nannte sie das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung. Die Ökologen haben präzise verfolgt, wie welche Abgeordnete während der vergangenen 4 Jahre abgestimmt haben. Wenn man eine Rangliste unter dem Aspekt zusammenstellen würde, wer sich für umweltfreundliche Normen und für eine Beteiligung der Bürger an schwerwiegenden Entscheidungen ausgesprochen hat, so findet man am Ende der Liste 63 Abgeordnete der ODS. Der einzige Sozialdemokrat, dem es gelang, in diese Gesellschaft aufgenommen zu werden, ist Industrie- und Handelsminister Greger. Die Bürgerdemokraten haben darüber hinaus auch einige Gesetzentwürfe vorgelegt, die auf direktem Wege zu einer Verschlechterung der Umwelt beigetragen hätten. Sie legten zum Beispiel einen Gesetzentwurf vor, der zu einer Verkleinerung des Nationalparks Šumava-Böhmerwald geführt hätte, meinte Šulová und zählte weitere Beispiele auf. Sie schlugen unter anderem vor, dass die Einfuhr von Müll nach Tschechien ermöglicht werde und sie waren dagegen, dass Kraftwerke, Raffinerien und Hütten Gebühren für die Luftverschmutzung zahlen. Ihrer Meinung nach bewies die ODS mit ihrer Wahlkampagne, dass sie vorhabe, diesen Trend auch weiterhin fortzusetzen. Minister Kušvart sprach sich insgesamt lobend über die vergangene Wahlperiode aus. Er räumte jedoch ein, dass Tschechien hinsichtlich des ökologischen Bewusstseins und eines umweltfreundlichen Verhaltens noch einiges nachzuholen hat.
Wenn ich die vergangene 4-jährige Zeitetappe bewerten soll, kann ich sagen, es ist schon ein Stück Arbeit geleistet worden. Und das nicht nur im Bereich der Legislative, worauf ich stolz bin, sagte der Minister und fuhr fort. In tschechischen Bächen, Flüssen tauchen wieder Biber und Krebse auf. Die Umwelt ist sauberer geworden und wir gehen mit dem Müll zivilisierter um. Karolina Šulová stimmte zu, dass sich die Qualität der Umwelt wirklich verbesserte. Dies geschah ihren Worten zufolge aber vor allem dank der Gesetze, die zu Beginn der 90er Jahre verabschiedet wurden und aufgrund einer bestimmten Reduzierung der Industrie.
Seine letzte Auslandsreise vor den anstehenden Wahlen führte den tschechischen Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík am Montag nach Berlin, wo er unter anderem mit seinem deutschen Amtskollegen Rudolf Scharping zusammentraf. Nach ihrer rund anderthalbstündigen Unterredung unterzeichneten beide Minister am frühen Abend im deutschen Verteidigungsministerium ein Protokoll über die gemeinsame militärpolitische Zusammenarbeit nach dem Jahr 2003. Lothar Martin war für Radio Prag vor Ort gewesen.
Das Berliner Treffen war die wohl vorerst letzte Möglichkeit, bei der beide Minister in Personalunion der militärisch-politischen Zusammenarbeit ihrer Länder einen kräftigen Schub geben konnten. Nachdem Tvrdík dieses Treffen noch im Februar wegen anderer politischer Verpflichtungen hatte absagen müssen, war die Begegnung am Montag entsprechend gut vorbereitet. Scharping und Tvrdík, dem zuvor noch das neue Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Geltow bei Potsdam präsentiert wurde, kamen während ihrer Gespräche sehr schnell zu den konkreten Projekten, die sie in ihrer zukünftigen Zusammenarbeit angehen wollen und die sie für realisierbar halten. Auf die Frage von Radio Prag, um welche konkreten Projekte es sich dabei handele, antwortete Minister Tvrdík:
Wir haben heute eine ganze Reihe konkreter Zusammenarbeitsprojekte abgesprochen. An erster Stelle Fragen der Rüstungszusammenarbeit. Hier gibt es zum Beispiel das Projekt der Luftabwehrwaffe Typ SAMO, die sich auch in der Bundesrepublik in der Ausstattung der Streitkräfte befindet. Hier wollen wir eine weitere Zusammenarbeit der Nutzung erörtern. Ein weiterer Punkt der Zusammenarbeit waren Fragen der gemeinsamen Versorgung von Einheiten beider Staaten, die sich im ausländischen Einsatz befinden, wie zum Beispiel die Einheiten der chemischen Abwehr, die sich im Rahmen der Operation Enduring Freedom in Kuwait befinden, sagte Tvrdík und verwies darauf, dass die knapp bemessene Zeit kaum ausreichen würde, um alle Projekte aufzuzählen. Sein deutscher Amtskollege Scharping wusste jedoch zu ergänzen:
Diese sehr konkreten, detaillierten Vorhaben machen deutlich, dass wir nicht nur ein Grundlagenpapier haben, wie wir es heute unterschrieben hatten. Wir haben auch sehr präzise Vorstellungen der Entwicklung der bilateralen Zusammenarbeit und der Entwicklung von Fähigkeiten innerhalb unseres gemeinsamen Bündnisses, also der NATO. Wir haben deshalb auch vereinbart, diese konkreten Projekte so voranzutreiben, dass wir im späten Sommer über die Ergebnisse uns unterhalten können, auch mit dem Ziel, dass wir gemeinsame Fähigkeiten, gemeinsame Ideen, gemeinsame Initiativen für den Prager Gipfel der NATO im November vorbereiten.
Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sich beide Minister in ihren jetzigen Funktionen im Spätsommer noch gegenübersitzen werden.
Tschechisch-deutsche Schulen gibt es schon, aber einen tschechisch-deutschen Kindergarten? Daniel Höpfner ist dieser Frage nachgegangen und ist dabei auch fündig geworden.
Im kleinen erzgebirgischen Grenzort Oberwiesenthal steht der bisher erste deutsch-tschechische Kindergarten in Deutschland. Regenbogen heißt die kleine Kindertagesstätte, in der die Kleinsten aus Sachsen und Böhmen zusammen spielen, lernen und sich kennenlernen.
Also wir sind nicht so, Deutsch bleibt Deutsch und Tschechisch bleibt Tschechisch, wir mixen jetzt.
Silvia Weisbach, die Leiterin der deutsch-tschechischen Kindertagesstätte.
Es ist Wahnsinn, wie schnell die Kinder lernen und vor allen Dingen, wie unsere deutschen Kinder mit ihr auch umgehen. Das interessiert die nicht, welche Sprache die haben. Die haben keine Grenze im Kopf, das passt doch so.
Die Idee von einem binationalen Kindergarten kam ihr und ihren Kollegen schon vor 3 Jahren, als der Kindergarten im nur 1 Kilometer entfernten tschechischen Grenzort Božidar Gottesgab wegen niedriger Kinderzahl schließen musste. Die Freude über die neuen Kinder jedoch hielt sich anfangs in Grenzen.
Wir, spricht hier Erzieher, wir hatten Angst. Wir hatten gedacht, oh Gott, was soll das werden, wir verstehen die Kinder nicht. Aber die Kinder haben uns eines Besseren belehrt. Die Kinder sehen das ganz locker. Die haben uns zwar vielleicht nicht komplett verstanden, aber ein nettes Gesichtsausdruck oder einfach mal ein Kind streicheln, mal drücken, mal lieb haben, einfach die Gestik und Mimik einsetzen, das bringt's auch. Und die Kinder haben innerhalb von einem Jahr perfekt Deutsch gelernt.
In absehbarer Zeit soll es auch tschechische Erzieherinnen geben, die den deutschen Kindern die tschechische Sprache beibringen. Seit 1 Jahr besuchen Silvia Weisbach und ihre Kolleginnen einen Tschechischkurs, um erste Grundkenntnisse der tschechischen Sprache vermitteln zu können. Vor allem die Eltern der Kinder dies und jenseits der Grenze stehen hinter dem deutsch-tschechischen Projekt. Mit Wohlwollen betrachtet auch der Freistaat Sachsen. Das Projekt, Deutsche mit ihren Nachbarn schon im Kindergarten zusammenschweißen und so Vorurteilen regelrecht vorbeugen zu wollen, und übernimmt einen Teil der Kosten sowohl für die deutschen als auch für die tschechischen Eltern. Auch die Europäische Union greift im Kindergarten nun finanziell unter die Arme. 1,1 Millionen Euro wird die baulich heruntergekommene Kindertagesstätte erhalten. Und ganz nebenbei, aber dennoch spürbar, hat sich das deutsch-tschechische Kinderprojekt zu einer Initiative unter den Erwachsenen, sprich den Erzieherinnen und den Eltern der Kinder, entwickelt. Über Generationen lebendige Vorurteile sind nun auch im persönlichen Bereich ins Wanken geraten.
Wenn etwas zum siebten Mal stattfindet, besteht die Gefahr, dass vieles zur Routine verkommt. Die Veranstalter des Prager Theaterfestivals Deutsche Sprache sind sich dieser Gefahr wohl gut bewusst. Marketa Maurova bringt aktuellste Informationen von einer Pressekonferenz über die Neuigkeiten des bevorstehenden Festivals.
Seit einigen Jahren lag der Festivalleitung ein wichtiges Anliegen im Kopf, und zwar auch das tschechische Theater in das Festival einzubeziehen. Aus diesem Grunde wurden zwei Neuigkeiten ins Leben gerufen. Die erste davon ist der sogenannte Max-Preis 2002. Mehr dazu verriet mir der Festivaldramaturg Ondřej Černý.
Das ist ein neues Preis, das wir in der Zusammenarbeit mit dem Generalpartner von dem Festival, der Česká spořitelna, ins Leben gebracht hatten. Und es geht darum, die Inszenierungen, tschechische Inszenierungen der deutschsprachigen Texte zu unterstützen. Und von diesen Inszenierungen, die in der letzten Saison die Premiere gehabt hatten, eine auszuwählen, die, sagen wir, die bemerkenswerteste oder die beste ist. Und diese Inszenierung soll auf einer Seite diese Preis Max gewonnen und auf anderer Seite sollte diese Inszenierung als Teil des Hauptprogrammes des Festivals in Prag präsentieren sein.
Der Max-Preis, dessen Name durch zwei große Persönlichkeiten des deutschsprachigen Theaters, Max Reinhardt und Max Pallenberg, inspiriert wurde, wird in der kommenden Woche verliehen, worüber wir Sie natürlich informieren werden. Und die zweite Neuigkeit im diesjährigen Programm.
Die zweite Neuigkeit, das ist Off-Programm des Festivals. Es ist eigentlich eine Sache, die ziemlich gewöhnlich ist bei den großen Festivalen, dass sie eine zweite Linie haben, die irgendwie mehr frei ist. Wo ist Platz, verschiedene Diskussionen, Performance, Ausstellungen und so weiter und so fort zu präsentieren. Es war so eine Idee, dass wir wollten, dass das Festival da jetzt, finde ich, in Prag schon wirklich sehr gut geankert ist durch diese Off-Programm für verschiedene andere Zielgruppen des Publikums offen ist und auch irgendwie im Rahmen von verschiedenen Kulturdiskussionen, gesellschaftlichen Diskussionen, die jetzt up to date sind, irgendwie auch irgendeine Äußerung dann hat.
Soweit der Festivaldramaturg Ondřej Černý. Details zum Off-Programm, aber auch zum offiziellen Programmangebot des Festivals will er erst im September verraten.
Und das war es auch für heute in unserem Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. In unserem Programm geht es gleich weiter.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe unseres Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßen Sie
Dagmar Geberlova
und Uli Herrmann. Die Parlamentswahlen stehen in Tschechien vor der Tür und das ist die Zeit, in der die Politiker vom Wahlvolk Quittung und Leistungsausweis für die Zeit der vergangenen Legislaturperiode präsentiert bekommen, in der die Ergebnisse an den Versprechen von den letzten Wahlen gemessen werden. Für uns ein Anlass, einen Blick darauf zu werfen, was sich die sozialdemokratische Regierung vorgenommen hatte und was sie effektiv erreicht hat. Wir wünschen dazu guten Empfang.
Man erinnert sich, als die Sozialdemokraten vor 4 Jahren erstmals seit der Wende eine Parlamentswahl gewannen und danach entgegen allen Prognosen mit einer Minderheitsregierung die Regierungsmacht übernahmen, lamentierten sie zuerst über den schlechten Zustand der Wirtschaft und versprachen darauf, zu einer Verbesserung der Lage beizutragen. Die Situation hat sich tatsächlich verbessert, das sei gleich gesagt. Doch was dabei Verdienst der Regierung ist, ist bei Politikern und Fachleuten umstritten.
Doch zunächst zu einigen Fakten. 1998 befand sich die tschechische Wirtschaft in der Talsohle der Rezession, die durch die Währungskrise von 1997 und die dadurch notwendigen Sparpakete bewirkt worden war. Die Durststrecke dauerte noch bis zum Jahr 2000. Dann aber wendete sich das Blatt und heute präsentiert sich die tschechische Wirtschaft in robuster Verfassung. Das Wachstum ist im regionalen Vergleich relativ kräftig und jedenfalls kräftiger als in der Europäischen Union, an deren Niveau man sich im Hinblick auf den EU-Beitritt ja annähern will. Die Investitionen fließen ins Land wie noch nie. Die Inflation ist auf gutem, will sagen tiefem Niveau unter Kontrolle. Und die tschechische Krone hat gegenüber dem Euro über die letzten Monate deutlich an Wert gewonnen, was als Ausdruck steigender Leistungsfähigkeit und zunehmenden Anlegervertrauens interpretiert werden kann. Soviel zur Habenseite. Dem steht doch eine deutliche Zunahme der öffentlichen Schuld entgegen, die sich über die vergangenen 4 Jahre praktisch verdoppelt hat. Das heißt, im Klartext ausgedrückt, dass ein Teil des Wachstums mit einem Kredit erkauft wurde, der von der nächsten Generation abgezahlt werden muss.
Was war nun für diese Entwicklung die Leistung der sozialdemokratischen Regierung? Kritiker meinen, es sei 1998 nicht schwer gewesen, Besserung zu versprechen, weil sich diese aufgrund zyklischer Gesetzmäßigkeiten der Wirtschaftsentwicklung ohnehin eingestellt hätte. An diese Argumentation ist natürlich etwas dran. Dennoch gibt es eindeutige Verdienste der Regierung, die man im Übrigen den Sozialdemokraten nicht unbedingt zugetraut hätte.
Dazu gehört an vorderster Stelle die Beendigung der Privatisierung der halbstaatlichen Großbanken. Die vorhergehenden bürgerlichen Regierungen unter den Ministerpräsidenten Klaus und Doschowski hatten von Bankenprivatisierung zwar gesprochen, aber nur eine Bank, nämlich die IPB, verkauft und die erst noch schlecht. Ferner hatte die Übergangsregierung Doschowski die Entstaatlichung einer zweiten Bank in die Wege geleitet, der CSOB. Hier waren die Sozialdemokraten mehr in der Rolle der Vollstrecker als der Planer. Voll für sich verbuchen kann die Regierungspartei hingegen die Privatisierung der 2 größten Banken des Landes, der Sparkasse Česká spořitelna und der Komerční banka. Außerdem ermöglichte sie in einer spektakulären und bis heute heftig umstrittenen Aktion der CSOB, die kurz vor dem Absturz stehende IPB zu schlucken. Wichtig ist bei der Bankenprivatisierung der Effekt auf das Klima für die Zugänglichkeit von Krediten. Der Teufelskreis von Verflechtung, Verfilzung und Rücksichtnahme der halbstaatlichen Banken auf politische Interessen konnte mit dem Verkauf an starke ausländische Partner durchbrochen werden. Die Entstehung einer harten Konkurrenzsituation spüren Bürger und Unternehmer positiv in einer breiteren Palette von Bankprodukten, die Kredite zugänglich gemacht und dem Binnenkonsum Impulse verliehen haben und damit zur Steigerung des Wirtschaftswachstums beitragen.
Als zweiten unzweifelhaften Pluspunkt kann die Regierung die massive Steigerung des Zuflusses ausländischer Investitionen für sich verbuchen. Unter den bürgerlichen Regierungen waren Investitionsanreize verpönt gewesen, doch in einem Umfeld, in dem die Nachbarn Tschechiens und direkten Mitkonkurrenten um Investitionen internationale Konzerne Sonderkonditionen anboten, zahlte es sich für Tschechien aus, nicht päpstlicher als der Papst zu sein. Tatsächlich ist Tschechien Hand in Hand mit der wirtschaftlichen Stabilisierung und Erholung zu einem der offensichtlich attraktivsten Investitionsstandorte in Ostmitteleuropa geworden. Und wie das Statistische Amt erst unlängst dargelegt hat, sind die Investitionen eines der Zugpferde des gegenwärtigen Wirtschaftswachstums.
Nicht alles ist aber nur eitel Sonnenschein. Eines der Prestigeprojekte der sozialdemokratischen Regierung, die sogenannte Revitalisierung industrieller Schlüsselunternehmen, muss als Misserfolg bezeichnet werden. Über die Restrukturierung der Stahlindustrie wird immer noch nur gesprochen. Und auch andere große Unternehmen, denen auf die Beine geholfen werden sollte, sind immer noch in Schwierigkeiten. Was auf dem Feld der Investitionen geholfen hat, nämlich eine stärkere Handschrift des Staates in der Wirtschaftspolitik, hat hier nicht den erhofften durchschlagenden Erfolg gebracht und zudem ein prominentes Opfer gefordert. Finanzminister Mertlik nahm vorzeitig den Hut, weil es ihm nicht gelungen war, seinen liberaler ausgerichteten Kurs gegen die eher staatsinterventionistischen Vorstellungen des Industrieministers Gregor durchzusetzen. Der stärkste Vorwurf an die Regierung lautet indessen, mit vollen Händen Geld ausgegeben zu haben, das sie gar nicht hatte, und damit zukünftige Generationen zu belasten. In der Tat hat er sie über die ganze Legislaturperiode gesehen mit der sozialdemokratischen Finanzdisziplin nicht zum Besten bestellt. Das war in den ersten 2 Jahren nachvollziehbar, hieß der Plan doch, mit einem Defizithaushalt das Wirtschaftswachstum wieder anzukurbeln. Unabhängige Ökonomen hätten allerdings erwartet, dass mit dem Erreichen dieses Ziels die Ausgabenlust zurückgeschraubt und das Ansteigen der Staatsverschuldung gebremst würde. Dies ist aber nicht geschehen und ist deshalb für Beobachter und ausländische Institutionen der häufigste Grund zu Kritik an der tschechischen Wirtschaftspolitik. Denn es besteht die Gefahr, dass mit einer allzu abenteuerlichen Finanzpolitik das derzeitige Wachstum auf wackeligen Füßen steht und sich die nächste Sparübung schon am Horizont abzeichnet. Bemühungen zu einer strukturellen Veränderung der überbordenden Staatsausgaben, etwa durch eine durchgreifende Rentenreform oder eine Neustrukturierung der Sozialausgaben, hat man bei den Sozialdemokraten bisher vergeblich gesucht.
Was bleibt also unter dem Strich für eine abschließende kurze Bewertung? Die Sozialdemokraten haben zweifellos Verdienste für die Ankurbelung des Wirtschaftswachstums und aus wahlstrategischer Sicht haben sie sich gewiss richtig verhalten. Denn was die Bevölkerung interessiert, ist mehr Geld in der eigenen Börse. Und das ist erreicht worden. Die aufgehäuften öffentlichen Schulden sind weniger sichtbar und werden erst spät nach den Wahlen bezahlt. Inwieweit diese Gangart dem langfristigen Interesse Tschechiens dient, wird sich weisen müssen. Welche Perspektive das Wahlvolk die Priorität einräumt, werden wir in einigen Tagen sehen.
Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Wirtschaftsmagazins. Vom Mikrofon verabschieden sich
Dagmar Gemerlova
und Rudi Hamann.
Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung angelangt. Im Namen aller, die Sie für Sie, liebe Freunde, vorbereitet haben, verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Matková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.